Jetzt haben wir das Thema Seelsorge in der Gemeinde. Was hat Seelsorge mit Gemeinde zu tun? Für die meisten hier ist das vielleicht eine seltsame Frage, aber für viele Leute, die in unsere Seelsorge-Schulung kommen, ist das nicht so seltsam und so selbstverständlich, dass Seelsorge etwas mit Gemeinde zu tun hat. Deswegen ist es sehr wichtig, dass so ein Thema auch da behandelt wird und geklärt wird, wie eigentlich Gemeinde mit dem Thema Seelsorge umgehen sollte, müsste, nach dem Wort Gottes. Ich möchte hier auch wohl in der ganzen Schulung etwas Kürzungen vornehmen und auch hier das ein bisschen knapp halten, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Zunächst einmal, dass die Tatsache, dass ein Seelsorgedefizit in unseren Gemeinden vorhanden ist, muss nicht übermäßig betont werden. Ich denke, dass das die meisten von uns auch wissen und merken. Wir leben in einer Zeit, in der sich seelisches Leiden geradezu seuchenartig ausbreitet, könnte man sagen. Und ich habe vor einiger Zeit gelesen in der Zeitung, da stand, jeder vierte Mensch etwa leidet an psychischen Störungen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation, WHO, sind insgesamt rund 1,5 Milliarden Menschen betroffen. Und der WHO-Generaldirektor Nakayama, sicher ein Japaner, sagte bei der Eröffnung des 10. Weltkongresses der Psychiatrie in Madrid, 400 Millionen Menschen würden von Angstzuständen geplagt, rund 250 Millionen hätten Persönlichkeitsstörungen. Und ich denke, das ist etwas, was sich dann auch niederschlägt in unseren Gemeinden. Es wird also auch gesagt, der Anteil sei steigend, weil wichtige Institutionen wie Familie und Kirche in vielen Ländern Auflösungserscheinungen zeigten. Diese Zunahme solcher Störungen hat sicher viele Gründe. Ich kann einfach mal ein paar Gründe ganz kurz nur anreißen. Ich denke, ein wichtiger Grund ist sicher darin auch zu finden, dass unsere Lebensweise oder unsere Lebenswelt der Natur, die Gott uns bei der Schöpfung mitgegeben hat, doch weitgehend entfremdet ist. Ich denke zum Beispiel einfach das Leben in den Städten, in den Betonwüsten unserer Städte, die einseitige Beanspruchung in der Arbeitswelt, die ständige Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind, die Schnelllebigkeit unserer Zeit, alles Faktoren, die ja dann auch mit diesem schönen Begriff Stress zusammengefasst werden, was ja mit Sicherheit dann auch Auswirkungen hat. Dann sicher ein weiterer wichtiger Grund ist, dass die Tatsache, dass Gottes Gebote, die Gott uns ja eigentlich gegeben hat, als zum Schutz, auch als Leitplanken für unser Leben, weitgehend entwertet und oder sogar abgeschafft worden sind. Und auch das wirkt sich aus. Und auch Menschen, die Christen geworden sind, tragen noch an der Last, die sie vielleicht durch ein Leben vor ihrer Bekehrung, durch Sünde, etwa durch Folgen auch einer Scheidung, die Folgen von Untreue in der Ehe, die Folgen einer vollzogenen Abtreibung und viele andere Dinge in ihr Leben gebracht haben. Sie schleppen sich oft noch damit herum. Dann ein weiterer Grund liegt sicher auch in der Säkularisierung unserer Gesellschaft überhaupt, denn wir dürfen nicht verkennen, dass religiöse Bindungen, auch wenn sie noch nicht unbedingt lebendigen Glauben darstellen, dennoch eine gewisse bewahrende Funktion und Kraft, eine stabilisierende Kraft haben. Menschen, die religiös sind, werden ihr Leben eher als sinnvoll erfahren als areligiöse. Sie werden in der Regel jedenfalls auch mehr Leidensbereitschaft und Leidensfähigkeit haben. Das ist ja etwas, was den Menschen unserer Zeit vor allem abhanden gekommen ist. Man möchte nicht mehr leiden und das wirkt sich auch aus. Wir sind verweichlicht durch die Wohlstandsgesellschaft und das hat sicher wiederum einen gewissen Zusammenhang mit der starken Ausbreitung an Depressionen. Nicht zuletzt müsste man auch die okkulte Verstrickung vieler Menschen hier anführen, die ja auch zunimmt. Wir erleben heute eine Dämonisierung der ganzen Menschheit, die ungeheure Ausmaße annimmt und die noch weiter fortschreiten wird. Und das wird ja auch nicht ohne Auswirkung bleiben. Nicht? Die Menschen sind heute, die verstehen und wissen heute mehr von Esoterik als vom Christentum in unserer sogenannten christlichen Gesellschaft. Und das wirkt sich aus. übrig bleiben wird von diesem Dammbruch, der sich hier vollzogen hat, mit Sicherheit eine Verwüstung ohne Gleichen. Alles wird mit dem Schlamm von Gottes Feindschaft und seelisch-geistiger Zerrüttung überdeckt werden. Und ich denke, da kommt auf uns als Gemeinde Jesu eine wichtige Aufgabe zu. Denn die Menschen, die solch eine Vergangenheit haben, werden auch dann in unsere Gemeinden kommen. Wir werden uns damit befassen müssen. Das war mit auch ein Grund, ein Anliegen, weshalb ich dieses Buch Mächte der Bosheit geschrieben habe, damit wir hier eine biblisch orientierte und fundierte Sicht haben, wie mit solchen Menschen dann auch umzugehen ist, seelsorgerlich. Denn die Weise, wie man heute damit weithin umgeht, schafft nur noch neue Probleme. Es ist auch zu beobachten, dass heute unter Christen abergläubisches, magisches Denken immer mehr überhand nimmt. Da habe ich so eine etwas witzige Karikatur, aber ich meine, dass das ist gar nicht so ganz abwegig. Man achtet auf den Biorhythmus, man lässt sich beim Heilpraktiker behandeln, schluckt gläubig seine homöopathischen Medikamente, die vielleicht zuvor ausgependelt wurden. Man fühlt sich durch Erdstrahlen und Wasseradern bedroht, lässt sich die Fußsohlen kitzeln und so weiter. Dazu kommt dann die magisch-mediale Beeinflussung durch pseudokarismatische Erfahrungen, falsche und biblische Okkultseelsorge und so weiter. Und alles das zusammen, diese Einflüsse schaffen eine Öffnung für das Okkulte ganz allgemein. Und so kann es kommen, dass auch Christen zu Handlangern des Teufels werden und immer noch meinen, Reich Gottes zu bauen. Das ist ein Faktum leider. Auch ein magisches Missverständnis vom Glaube breitet sich aus. Man meint, mit dem Glauben eine Technik zu haben, mittels derer man den Arm Gottes bewegen kann, was im Letzten, genau genommen, eigentlich nichts anderes darstellt als Magie. Hierher gehört etwa die Psychotechnik des positiven Denkens, im christlichen Gewand etwa Possibility Thinking genannt und so weiter. Es gibt diverse Formen, wo wir es wiederfinden oder auch Dinge wie das Visualisieren, das man dann einsetzt in der sogenannten inneren Heilung, auch so eine fragwürdige und gefährliche seelsorgerliche Methodik, wo einfach außerbiblische, heidnische Praktiken, schamanistische Praktiken, kann man sagen, Eingang gefunden haben ins christliche Lager und dort dann getauft werden und dann als christlich weitergegeben werden. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen, da müssen wir informiert sein und aufpassen, dass wir da nicht reinfallen drauf. Also auf der einen Seite sehen wir, ein riesiger Bedarf ist da, nicht ohne Grund ist es so, dass so etwa in der Mitte der 70er Jahre, unsere Arbeit hat 67 angefangen, 67 kann man sagen, und in ungefähr um den gleichen Zeitraum auch andere Seelsorgearbeiten begonnen haben. Das kommt nicht von ungefähr, das war sicher auch aus einer Situation heraus, aus einer Notwendigkeit heraus. Die ist da, die müssen wir zur Kenntnis nehmen. Nun sind natürlich die meisten Christen angesichts der Endzustände krankhafter Entwicklung, etwa einer paranoid-halluzinatorischen Psychose oder irgendeiner schweren Depression und so weiter, völlig überfordert, das ist ja auch klar. Aber man müsste doch fragen, ob es wirklich in jedem Fall so weit kommen müsste, ob nicht im Vorfeld da schon, meine ich, Seelsorge greifen müsste und könnte und manche solche Entwicklungen abwenden könnte. Ich bin überzeugt davon und ich denke, dass wir da auch ein Stück Verantwortung haben. Wir können nicht erst dann aktiv werden, wenn das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist und haben jahrelang zugeguckt, wie das Kind am Brunnenrand saß und nichts getan. Ja? Und dann schreien wir Lamento und dann holen wir die psychologischen Fachleute heran, die dann jetzt helfen müssen. Das ist nicht in Ordnung. Sondern Gemeindeseelsorge muss ganz früh greifen, muss greifen, wo die allerersten Anfänge da sind. Nicht erst, wenn das alles schon so weit gediehen ist, dass man kaum noch helfen kann. Paulus konnte noch an die Römerchristen schreiben: Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis fähig, auch einander zu ermahnen. Da müssen wir uns schon fragen, ist das etwas, was Paulus auch uns in unseren Gemeinden hinein so formulieren, schreiben könnte. Sind wir wirklich fähig, einander zu ermahnen? Tun wir es. Biblische Beratung heißt zielsicher helfen. Zielsicher wirksam. Zielbewusst, und zwar im Sinne göttlicher Zielsetzung. Was ist der Grund für den Mangel? Müssen wir fragen. Hält Gott etwa die nötigen Gaben zurück? Oder woran liegt es? Ich glaube nicht, dass es an den Gaben liegt. Ich bin überzeugt, dass Gott jeder Gemeinde die Gaben gibt, die sie braucht, damit sie wachsen kann. Aber die Gaben sind offenbar, sie kommen offenbar nicht zum Einsatz, aus verschiedenen Gründen. Und sicher ist ein Grund, wesentlicher Grund, die Tatsache, dass man sich zu sehr um die eigene Achse dreht, dass man so mit sich selbst beschäftigt ist, mit der eigenen Familie, mit den eigenen Problemen. Dass viele Christen, ich merke das einfach, wie sehr sie in Anspruch genommen sind, gefangen genommen sind von so vielen Dingen, mit denen sie zu tun haben in ihrem Alltag, dass sie irgendwo gar keinen Platz mehr haben, in ihrem Kopf keinen Platz mehr haben, überhaupt nachzudenken, was ist mit dem Bruder so und so, was geht mit der Schwester vor, dass man sich um die eigene Achse dreht oder ein falsches Zuständigkeitsdenken hat. Wenn man denkt, der Pastor ist zuständig für die Seelsorge, dann kann man sich ja zurücklehnen, nicht wahr? Mangelnde Opferbereitschaft. Seelsorge kostet Zeit und Kraft. Und wisst ihr, Seelsorge ist ein schlechtes Geschäft im Grunde genommen, das muss man ganz klar sagen. Da bekommen wir so gut wie nichts zurück. Es ist eigentlich ein undankbares Geschäft. Also da haben wir nichts davon. Wenn ich hier stehe und referiere, ist das eine schöne Sache, nicht? Ja? Da steht man im Mittelpunkt, im Blickpunkt der Öffentlichkeit gewissermaßen, ja. Das ist eine ganz andere Sache, dann in einem Kämmerchen irgendwo zu sitzen mit einer Person, stundenlang sich auseinanderzusetzen mit dieser Person, wo kein Mensch hinguckt und keiner weiß, was man da investiert. Und im Endeffekt kommt oft raus, dass man da noch Undank einkassieren kann. Aber das ist so. Ohne Opfer geht das eben nicht. Und dann fehlendes Heiligungsleben, Lauheit im eigenen Leben, Angst vor mangelnder Kompetenz. Ich glaube, viele Christen lassen sich deswegen davon abhalten, weil sie einfach sich das nicht zutrauen. Sie wären vielleicht motiviert und bereit, aber sie trauen sich es nicht zu. Man hat ihnen doch lange genug eingeredet, für solche Probleme sind Fachleute zuständig. Und jetzt traut man sich einfach nicht an sich selbst, an solche Dinge heranzuwagen. Und dann, und das, denke ich, das bewirkt auch ein Defizit. Und deswegen kann auch eine Professionalisierung der Seelsorge diesem Problem nicht abhelfen, sondern es muss eine Ermutigung der Geschwister allgemein in den Gemeinden da sein, sich hier einzubringen. Zweitens, biblische Seelsorge hat ihren Platz in der örtlichen Gemeinde. Es ist ja leider eben auch so, dass dann, weil man im Raum der eigenen Gemeinde keine rechte Hilfe findet, viele betroffene Geschwister dann eben zu irgendeinem Seelsorger außerhalb gehen. Man sucht sich einen Seelsorger, von dem man vielleicht gehört hat. Man fährt vielleicht hunderte von Kilometern, um ein Gespräch zu haben, oft mit völlig falschen und überzogenen Erwartungen natürlich. Aber das ist im Grunde unnormal, das müssen wir sehen. Außergemeinliche Seelsorge ist zwar verständlich, dass es geschieht, vielleicht manchmal sogar nicht vermeidbar, aber im Grunde unnormal, eigentlich ein Krankheitssymptom, muss man sagen. Ein Krankheitssymptom, das zeigt, dass die Gemeinden hier krank sind. Manchmal allerdings liegt der Grund sicher auch woanders. Betroffene schämen sich vielleicht, sich vor jemandem aus der Gemeinde zu offenbaren, weil man in der Gemeinde so sein geistliches Image aufgebaut hat, dass man hier nicht in Frage stellen lassen möchte. Und das macht es dann eben schwer, sich mit seinem Problem zu jemandem aus der Gemeinde zu gehen und sich dort zu öffnen. Da fällt es schon leichter, sich einem unbekannten Seelsorger zu offenbaren. Und dann gibt es natürlich auch noch die Gläubigen, die von einem zum anderen laufen. Jedem bereitwillig ihre ganze Geschichte erzählen. Das ist auch nicht gerade hilfreich. Und solche Geschwister müssten, meine ich, auch entsprechend ermahnt werden. Ich habe es auch manchmal mit Menschen zu tun, die man schon als Reisende in Sachen Seelsorge bezeichnen könnte, die dann, wenn man sie fragt, wo sie denn überall schon waren, einen ganzen Katalog von allen möglichen bekannten Namen aufzählen können. Dann muss man natürlich In dem Fall schon fragen, nicht? Woran liegt es? Beziehungsweise braucht man nicht mehr fragen. Die Antwort ist eigentlich schon klar. An den Seesaugern lag es doch wohl sicher nicht. Es ist wohl nicht denkbar, dass ein Dutzend Seesorger, die man als kompetent einschätzen muss, nicht wussten, was dieser Person zu raten wäre. Sondern es ist wohl viel wahrscheinlicher, dass sie einfach nicht bereit ist, Rat anzunehmen, sondern ihr Problem liebgewonnen hat. Das gibt es natürlich auch. Menschen, die sich damit wichtig machen mit ihrem Problem, die damit eine gewisse Bedeutung sich schaffen. Also gibt es eine ganze verschiedene Gründe, warum das so ist. Aber es gibt auch Gründe, es gibt auch Geschwister, die leiden ja wirklich, die wären ja bereit, Hilfe anzunehmen, aber sind bei ihrer verzweifelten Suche nach Hilfe immer wieder in die falschen Hände geraten. Auch das kann ja passieren dann. Grundsätzlich gilt es zu sehen, außergemeinliche Seelsorge hat schwerwiegende Nachteile. Und ein solcher Nachteil ergibt sich daraus, dass der Ratsuchende dem Fremden Seelsorger ja einiges vormachen kann. Der kennt ihn ja nicht. Ja? Der kann dem ja Sachen erzählen, die er jemandem aus der eigenen Gemeinde nicht sagen könnte, weil der viel zu viel über ihn weiß. Der fremde Seelsorger wird das nicht durchschauen und er lässt sich hier vielleicht irreführen und da geht im Grunde genommen im Endeffekt viel Zeit und viel Kraft verloren, verpufft an der falschen Stelle. Es gibt auch Menschen, die vielleicht ausgeschlossen worden sind aus einer Gemeinde und gehen zu einem fremden Seelsorger, erzählen ihre Geschichte so, dass der sie dann am Ende noch bestätigt, dass sie im Recht sind und die Gemeinde im Unrecht, nicht? Und dann haben sie das, was sie wollten. Und das sind aber Gefahren, die muss man einfach sehen. Deswegen ist das problematisch mit der außergemeindlichen Seelsorge. Ein biblisches Bild für die Gemeinde ist ja das der Familie. Eigentlich sollte die Gemeinde so etwas wie Familie sein, eine geistliche Familie. Aber stellen wir uns mal vor, ein kleines Kind hat irgendeinen Kummer und läuft damit grundsätzlich zur Nachbarin und nicht zur Mutter. Ja, müsste sich die Mutter hier nicht ernstlich mal fragen, was stimmt da nicht in meiner Beziehung zu meinem Kind? Wenn das Kind zur Nachbarin geht, statt zur Mutter mit seinem Problem, sehen wir genauso. Unnatürlich ist es doch, wenn Geschwister aus der Gemeinde dann irgendwo anders ihre Hilfe suchen und nicht in ihrer Gemeinde. Also wesentlich scheint es mir, dass die Seelsorge in der Gemeinde bleibt. Und ich halte es deswegen für eine ganz negative Entwicklung, zumindest bei uns in Deutschland, dass es da immer mehr Seelsorger sich selbstständig machen, auch dazu ermutigt werden, ihre Dienste gegen Bezahlung anzubieten. Weil das, mal abgesehen jetzt davon, ob das überhaupt biblische Berechtigung hat, weil das mit Sicherheit dieses Problem nicht lösen, sondern nur noch verschärfen wird. Denn die Gemeinden werden dadurch noch mehr entmündigt, sie werden noch weniger bereit sein, endlich diese Aufgabe zu übernehmen. Und es ist ja immer bequemer, einem Ratsuchenden zu sagen, geh doch dahin oder geh dorthin, dort ist der Bruder so und so. Und ich bekomme fast täglich Anrufe von irgendwo von Leuten, die bei mir Hilfe und Rat suchen. Warum? Weil oft die Gemeindeleiter, die Ältesten, sie an mich verwiesen haben. Statt sich auseinanderzusetzen mit der Problematik am Ort, wird derjenige dann an mich verwiesen. Warum eigentlich an mich? Weil ich Psychologe bin, ja. Nicht? Und da offenbart sich schon das falsche Denken. Warum soll ich als Psychologe ein besserer Seelsorger sein als irgendein anderer in der Gemeinde? Das ist überhaupt nicht gesagt, in keiner Weise. Aber man denkt so heute und das ist ein Problem. Wir müssen hier umdenken. Drittens, Gemeinden brauchen, um gesund zu bleiben, biblische Seelsorge. Ich denke, dass eine Gemeinde letztlich immer nur so gesund sein kann, wie sie einzelnen Glieder sind in der Gemeinde, weil insofern kann man auch sagen, Seelsorge in der Gemeinde ist letztlich ja auch immer Seelsorge für die Gemeinde. Und deshalb ist es ja auch nur normal, dass wir uns um die Glieder kümmern, die irgendwie nicht klarkommen mit ihrem Leben. Das, was wir tun für einen Bruder, eine Schwester in der Gemeinde, das tun wir letztlich für die Gesamtgemeinde und wiederum für uns selbst, weil wir auch selbst da hineingebunden sind. Es wirkt sich auf uns selbst auch wieder zurück. Ich möchte von den verschiedenen Bildern, die die Schrift für die Gemeinde verwendet, noch zwei weitere herausgreifen und ansprechen. Das ist zunächst einmal die Gemeinde als Leib Christi. Gemeinde ist ein Organismus, in dem die einzelnen Gläubigen die Glieder darstellen. Und genauso wie wir uns in unserem eigenen Leib um die schwachen und kranken Glieder besonders kümmern, um die gesunden nicht. so sollte es ja auch in der Gemeinde sein. Ich hatte mir ein Leben lang noch nie Gedanken gemacht über mein linkes Bein. Solange das Bein funktioniert und alles okay ist, macht man sich darüber keine Gedanken, oder? Aber erst nachdem ich es gebrochen hatte vor 2 Jahren, oder ja, 2,5 Jahren, da plötzlich war das wichtig für mich. Da habe ich mich um dieses Bein besonders gekümmert. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir müssen uns doch nicht um die besonders kümmern, die gut klarkommen, aber wir müssen uns um die kümmern, die krank sind und schwach sind. So steht es in 1. Korinther 12, 22 bis 24. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig und die uns die weniger ehrbaren zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit, unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. In 1. Korinther 12, 26 heißt es dann, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wir dürfen hier nicht einfach drüber hinwegsehen und meinen, das geht uns nichts an. Ich habe früher mal in einem Kinderheim gearbeitet und da war auch eine Erzieherin, eine Berlinerin, eine Ur-Berlinerin, hatte so einen angeborenen Fehler in der Gelenkkapsel ihres Oberarmgelenks und es konnte bei ihr dann passieren, dass sie auch mal sich den Arm ausrenkte. Das passierte mal während der Arbeitszeit. Also ich sage euch nicht, was diese Frau in diesem Moment sagte. Aber ich sage euch, was sie nicht sagte. Sie sagte auf jeden Fall nicht, das ist mir doch egal, ist ja nur mein Arm, oder, der leidet. Das hat sie nicht gesagt. sie hat schon als ganzer Mensch gelitten. Ja? Und das sagt uns das Wort. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Da können wir nicht sagen, was geht mich das an? Wenn der Bruder die Schwester durchhängen, was geht das mich an? Oh ja, das geht mich etwas an. Selbst wenn ich es abweise, von mir weise, es geht mich was an. Der geistliche Zustand der Gemeinde wird irgendwann auch mein geistlicher Zustand sein. Und es geht mich also insofern sehr wohl etwas an. Übrigens, Seelsorge kann und wird auch durchaus ein schmerzlicher Eingriff sein. Wer lässt sich schon gerne ermahnen? Aber ohne solche Eingriffe wird keine echte Hilfe möglich sein. Diese Frau, von der ich eben erzählte, die hat mich dann gebeten, ihr den Arm wieder einzurenken. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich zunächst mal ganz schön erschrocken war. Das ist nicht gerade das, was zum Alltag gehört. Und ich habe sowas nie vorher gemacht und ich wollte mich wehren und habe gesagt, das kann ich nicht, tut mir leid. Aber sie ließ da nicht mit sich reden. Sie meinte, das sei nicht das Problem. Sie wisse schon, wie das geht. Und sie erklärt es mir. Dann hat sie sich also auf den Stuhl gesetzt, den Arm über die Lehne gehängt. Und dann hat sie gesagt, ich soll einfach jetzt mal ganz kräftig am Arm ziehen und dann flutschen lassen und dann... Mir wurde fast übel bei dem Gedanken. Und ich wollte der lieben Frau doch keine Schmerzen zufügen. Und ich dachte, das muss ja schrecklich sein für die Frau, ihr so, ja, da einen Arm zu ziehen, der ausgerenkt ist. Aber sie hat darauf bestanden und ich habe es schließlich gemacht und sieh da, der Arm war drin. Es hat funktioniert. Und da dachte ich mir, es wäre ein gutes Bild für die Seelsorge. Es geht doch hier auch darum, ausgerenkte Glieder wieder einzurenken. Und dann scheuen wir uns davor, oft auch diesem Bruder, dieser Schwester einen Schmerz zuzufügen. Eine Ermahnung kann ein Schmerz sein, oder? Etwa eine Frage stellen kann schmerzlich sein. Und dann scheuen wir uns, wir wollen ihm doch nichts wehtun, wir wollen ja so gerne doch Harmonie haben. Ja? Und dann versagen wir ihm diese für ihn ganz wichtige Hilfe, weil das wirklich hilfreich wäre. Ich hätte, wenn es nach mir gegangen wäre, bei dieser Frau ganz vorsichtig ihren Arm manipuliert, so rumprobiert. Ne? Ich hätte ihr wahrscheinlich viel, viel mehr Schmerzen gemacht und es hätte im Endeffekt keinen Erfolg gehabt. Die Gemeinde ist ein Organismus, in dem alle Glieder untereinander in Verbindung stehen, alle Glieder wichtig und notwendig sind. Wir könnten auch sagen, die Seelsorge ist gewissermaßen das Immunsystem der Gemeinde, in dem Organismus Gemeinde. Und wie wichtig das Immunsystem im Körper ist, das wissen wir sehr wohl. wird dann sehr drastisch vor Augen geführt, etwa durch die Krankheit AIDS. Wenn das ausfällt, dann können die kleinsten Krankheiten lebensbedrohlich werden. Auch die Ortsgemeinde ist ein Organismus im Kleinen. Jeder hat seinen bestimmten Platz und es ist wichtig, dass jeder an seinem Platz funktionsfähig ist. Wenn das stimmt, wird die Gemeinde insgesamt funktionieren. Ein weiteres Bild. In der Schrift wird uns die Gemeinde oft auch als Gottes Bau dargestellt, indem die einzelnen Gläubigen die Bausteine darstellen. Das kennen wir sicher auch, ein sehr anschauliches Bild auch für die Seelsorge. Wir als Gläubige stellen also die Bausteine dar. Die Frage ist natürlich eben die, ob wir uns einfügen lassen in diesen Bau Gottes. Ich habe hier ein Bild aus der Zeitung. Leider hatte ich nicht die richtige Folie, deswegen ist es ein bisschen schwach gekommen beim Druck. Weiß nicht, ob das erkennbar ist. Weiß jemand, was hier dargestellt wird? Die Trümmerfrauen, aha. Die Trümmerfrauen in Berlin. Was haben die Trümmerfrauen gemacht in Berlin? Wir sehen es hier. Diese Frau hier, die nimmt aus einem Ziegelstein, der hier rumliegt, einen Haufen Trümmer von den Bomben, die nimmt den Ziegelstein und klopft den Mörtel weg von den Ziegelsteinen. Warum? Damit er wieder Form bekommt, damit er nachher wieder verwendet werden kann für den Bau neuer Häuser. Ein sehr anschauliches Bild, meine ich, für die Seelsorge. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Bausteine sind in dem Bau Gottes, dann ist Seelsorge so etwas wie Steine klopfen. Manche meinen ja, Seelsorge sei Sprüche klopfen. Das ist ein Irrtum. Viertens, biblische Seelsorge braucht, um zu funktionieren, gesunde Gemeinden. Das ist jetzt die andere Seite, nicht? Gemeinde kann nur gesund sein, wenn biblische Seelsorge da ist, aber auf der anderen Seite stimmt es auch wieder. Biblische Seelsorge kann nur in einer gesunden Gemeinde richtig funktionieren. Beides ist so aufeinander bezogen, dass beides nur miteinander richtig funktionieren kann. Vorhin habe ich gesagt, für einen Organismus ist es äußerst wichtig, dass das Immunsystem, also die Seelsorge, funktioniert. Wenn wir bei diesem Bild bleiben, können wir dann weitergehen und sagen, nicht nur das Immunsystem muss gesund sein, auch die Organe müssen funktionsfähig sein, physiologische Abläufe müssen harmonieren, der Bewegungsapparat muss mobil und stabil sein, Muskeln, Sehnen, Knochen. Und wenn wir das übertragen jetzt auf die Gemeinde, können wir sagen, ja auch die Struktur der Gemeinde muss stimmen. Eine örtliche Gemeinde sollte möglichst nach dem Bauplan Gottes aufgebaut sein, so wie uns im Neuen Testament vorgegeben ist. Leider, muss man sagen, wurde fast zwei Jahrtausende nach menschlichen Bauplänen gebaut. Und dann kommt eben manchmal sehr Fragwürdiges zutage. Und man muss sich dann schon fragen, ob Seelsorge in der Gemeinde, die so schief gebaut ist, auch funktionieren kann. Was meine ich mit diesen Strukturen, mit diesen unbiblischen Strukturen, die unvereinbar sind mit einer biblischen Seelsorge? Also ich spreche jetzt gar nicht hier von irgendwelchen Kirchen, von Landeskirchen, ich spreche jetzt für uns. Zum Beispiel zunächst einmal die Verkündigung wäre hier zu nennen. Die Verkündigung. Christliche Heiligungslehren sind problematisch. Perfektionismus heißt ja eben, dass man meint, man könnte die Sinnlosigkeit, die auf der Erde erreichen. So eine überzogene, perfektionistische Heiligungslehren, weil damit eben gerade die Schwachen zur Heuchelei erzogen werden. Schwarmgeistige Lehren und Praktiken machen eine nüchterne, bibelbezogene Seelsorge ebenfalls unmöglich. Auch der Mangel bzw. das Nichtvorhandensein von Gemeindezucht ist unter Umständen problematisch. Nun klar, in einer Volkskirche kann Gemeindezucht nicht geübt werden. Das ist schon klar, da müsste man ja die meisten Kirchenmitglieder ausschließen. Aber auch in unseren freien Gemeinden ist das ein Problem. Das wissen wir. Und das ist ein Dauerthema, Gemeindezucht. Und wir tun uns damit auch schwer. Auch das Ein-Mann-Prinzip verhindert biblische Seelsorge, die ja auch möglichst auf möglichst viele Schultern verteilt sein sollte. Wenn für alles der Pastor zuständig ist, Es ist immer die Gefahr da, wo einer vollzeitlich im Gemeindedienst ist. Nicht das ist ja nicht an sich was Schlechtes, aber es ist eine Gefahr drin, dass irgendwann die Gemeindeglieder sich zurücklehnen und denken, ja, der hat ja Zeit, der ist ja zuständig dafür, nicht? Und da muss man schon dagegen wirken, sonst haben wir bald ganz ähnliche Verhältnisse, wie es in den Volkskirchen auch sind. Der Pastor ist doch völlig überfordert. Und damit wären wir schon beim nächsten Punkt. Fünftens, jeder Christ ist ein Priester Gottes und zum Seelsorgedienst gerufen. 1. Petrus 2,9, da wird gesagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Also wir alle, die wir zur Gemeinde Christi gehören, sind Priester, ein königliches Priestertum. Das wäre auch ein Thema, also das sich lohnen würde mal zu nachzudenken. Ein königliches Priestertum, wenn wir wissen, dass im Alten Testament dass die Verbindung von Königtum und Priestertum eigentlich nicht erlaubt war, nicht möglich war. Es gibt nur einen Königpriester, das war der Melchisedek, diese geheimnisvolle Gestalt, Typus auf Christus, und dann wissen wir nur noch von Christus, der ein Königpriester war. Und alle anderen Könige, die sich Priestertum angemaßt haben, wurden von Gott schwer gerichtet dafür. Also wir sind ein königliches Priestertum, wir vereinigen beides, Königtum, Priestertum. Eine hohe Berufung, ja, eine hohe Verantwortung, denke ich. Aber eben, dann wird gesagt, dann muss man sich fragen, was ist denn die Aufgabe des Priesters? Die Aufgabe des Priesters ist zunächst einmal, eine Mittlerfunktion einzunehmen. Er vermittelt die Versöhnung, die unser hoher Priester Jesus Christus erwirkt hat, in das Leben des anderen. Früher geschah das durch den Opferdienst, heute geschieht es durch den Dienst des Wortes. Die Apostel haben das in der Urgemeinde so formuliert, in Apostelgeschichte 6,4, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und zusätzlich steht der Priester ein im Gebet eben für den anderen. Er bringt sein Anliegen vor den Thron Gottes. Und all das war früher einer besonderen Priesterkaste vorbehalten. Und heute, können wir sagen, hat jeder diese Priesterfunktion. In Galater 6, Vers 2 ist das sehr gut ausgedrückt. Einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das Gesetz des Christus ist die praktizierte Liebe. In manchen Kirchen und Gemeinden scheint man eine seltsame Bibelübersetzung zu haben. Da scheint drin zu stehen, einer trage die Lasten aller anderen. Aber das steht nicht da, gell? Das kann nicht funktionieren. Das dürfte jedem klar sein. Nun, Last des anderen tragen. Damit ist sicher zunächst nicht gemeint, dass man seiner Frau den Wäschekorb raufträgt, das ist auch gut, aber damit ist nicht eine physische Last gemeint, damit ist natürlich eine seelische Last gemeint, nämlich im Vers 1 wird das gesagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, Fehltritt, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also hier geht es um Sünde, hier geht es um seelisch-geistliche Lasten. Und dann kommt eine wichtige Warnung, und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Und das ist immer die Gefahr auch in der Seelsorge, dass man sich über den anderen stellt. Ein Richten und Verurteilen ist hiermit schon ausgeschlossen. Tragen heißt, dem anderen Last abzunehmen, und das kostet auch Schweißtropfen. Lasten tragen, nicht? Hier in diesem Fall vielleicht seelisch-geistliche Schweißtropfen. Auf jeden Fall kostet das was. Die Last des anderen tragen heißt gewissermaßen, sich zum Müllschlucker der Sünde des anderen zu machen, für dessen Seelenschutz zu machen. Ich sage bewusst Müllschlucker, nicht Mülleimer. Leider praktizieren Christen das so, dass sie sich zum Mülleimer machen lassen. Und dann wundern sie sich, wenn sie irgendwann ausgebrannt sind. Denn im Eimer bleibt alles drin, was man reinschmeißt. Ja? Irgendwann ist er halt voll. Während der Müllschlucker die Sache nur durchgehen lässt, weitergibt. Und so sollten wir nur Durchgangsstation sein und das abgeben an unseren Herrn, sonst werden wir es auf Dauer nicht verkraften und auf der Strecke bleiben. Noch etwas. Normale Gemeindeseelsorge muss nicht immer etwas Hochoffizielles sein. Jetzt in dem Sinne, wie man etwas sagt, ich gehe in die Seelsorge. Damit meint man ja grundsätzlich immer, ich gehe in die Seelsorge, ein ganz spezielles Gespräch, das terminiert ist, wo man sich mit jemandem trifft, eine gewisse Zeit sich unterhält, ganz bewusst über ein Problem, das hat Berechtigung, ganz klar, und darüber werden wir noch einiges reden, aber das ist nicht eigentlich das Normale, das ist eher der Sonderfall. die normale Seelsorge hat ein viel breiteres Spektrum. Das ist schon das kurze Wort der Ermutigung, dass man dem anderen sagt, die in Liebe ausgesprochene Ermahnung, ein gemeinsames Gebet, dass man mit dem anderen betet, ein Wort Gottes, das man ihm zur rechten Zeit gibt, vielleicht gerade zur Ermutigung, zur Hilfe, wenn er vor einer schwierigen Situation steht. Ein kurzes Gespräch nach dem Bibelabend, vielleicht ein Lob, ein Dankeschön und vielleicht auch eine konkrete Hilfeleistung. Auch das ist Seelsorge. Wenn wir ganzheitlich denken, dann sehen wir den anderen, dann sehen wir nicht die Seele, dann sehen wir den Menschen als Seele, so wie die Bibel ihn auch versteht, den ganzen Menschen. Und dann wissen wir, Seelsorge ist Hilfe für den ganzen Menschen. Dazu gehören dann auch praktische Aspekte dazu. Ein Beispiel, wenn eine Schwester kommt vielleicht und sie ist ganz fertig und sie klagt dann, dass sie dass sie nicht mehr durchblickt zu Hause. Sie sagt, wir haben gerade den Maler, ich komme um im Schmutz und alles geht runter und drüber und die Wäsche häuft sich auf und sie schafft das gar nicht mehr. Sie ist vielleicht nahe dabei, abzutauchen in eine Depression und dann nehmen sie in den Arm und sagen, ach liebe Schwester, weißt du, der Herr wird dich schon durchtragen. Dann merken wir, das ist mit Sicherheit nicht die Seelsorge, die hier gefragt ist, oder? Ja doch, Ermutigung schon, aber dabei darf es doch nicht bleiben. In diesem Fall wäre es viel ermutigender zu sagen, ich komme morgen vorbei und helfe dir beim Putzen oder nehme dir einen Korb Bügelwäsche ab oder was weiß ich. Ganz praktische Hilfe. Aber dann schauen wir zu, wie Menschen vielleicht auch selbstverschuldet über Jahre hinweg in Überforderung leben und wundern uns, dass wir irgendwann depressiv sind. Ja? Warum nicht frühzeitig dann auf den Menschen zugehen und mit ihm drüber reden und sagen, sag mal, ich merke, dass du immer überfordert bist. Woran liegt das? Vielleicht sind es ja nicht nur äußere Gründe. Fast immer sind es nicht nur äußere Gründe. Wenn jemand überfordert ist, sind es auch innere Gründe. Wenn man sich selbst vielleicht ein zu hohes also hohe Maßstäbe gesetzt hat, oder was weiß ich was. Gibt ja viele Gründe dafür. Aber dann muss man das doch vorzeitig klären, wenn man sieht, das ist Gefahr. Ein Mensch, der immer in Überforderung lebt, der ist doch in großer Gefahr. Der kann das nicht jahrelang machen, ohne irgendwann einmal dann fertig zu sein, ausgelaugt zu sein und vielleicht auch depressiv zu werden. Die Frage, wie geht es? Eine wichtige Frage, wisst ihr, wir stellen diese Frage natürlich ständig. Hallo, wie geht's? War gestern sicher hunderte Mal gefallen, denke ich. Aber ich denke, das ist zunächst einmal einfach eine Formel, die man sagt. Und ich sage gar nichts dagegen. Das hat eine Berechtigung. Solche Formeln sind ja auch wichtig. Hallo, wie geht's? Danke, gut, das hört man schon gar nicht mehr. Das will man eigentlich gar nicht wissen. Man wäre ja geradezu erschrocken, wenn der andere jetzt seinen Krankheitsbulletin der letzten Wochen abgeben würde. Das wollte man nicht hören, oder? Wie geht's? Ein Bruder, der in USA, also Missionar hier in Deutschland war und dann wieder nach USA kam, der hat Folgendes uns erzählt. Er war dort in einer Gemeinde und da ist es dann eben üblich, dass der Pastor am Eingang steht und die Leute begrüßt. Und er kam also rein, der Pastor sagte zu ihm, Hello, how are you? Und der Bruder hat einfach so testhalber mal gesagt, Oh, horrible. Und der Pastor sagt, Oh, very fine. Und ich und wendet sich schon wieder dem Nächsten zu. Das kann passieren, nicht? Nun gut, das zeigt eben, dass das einfach formelhaft ist. Aber ich meine, wir sollten dennoch diese Frage auch mal ganz bewusst stellen. Wirklich dem anderen in der Art, wie wir ihn fragen, wie geht's, ihm auch vermitteln und spürbar machen. Wir wollen ja wirklich wissen, wie es ihm geht. Wir sind echt interessiert. Erzähl mal, wie geht's dir eigentlich so? Und dann merkt er, ja, wir nehmen uns jetzt Zeit, wir haben echtes Interesse, wir wollen zuhören. Und dann ist er vielleicht bereit, über etwas zu reden. Hat er vielleicht bisher nie die Kurve gekriegt. Wisst ihr, es gibt in unseren Gemeindegeschwistern, die würden von Herzen gerne mal sich aussprechen, ihre Probleme ansprechen, aber die trauen sich einfach nicht. Die kriegen einfach nicht die Kurve, jemanden anzusprechen. Und da brauchen sie oft so einen kleinen Anstoß, eine Hilfe. Das kann eine Hilfe sein. Beziehung, es läuft alles über Beziehung, gell? Das sage ich nichts Neues, oder? Ohne Beziehung geht Seelsorge nicht und läuft nichts in der Seelsorge. Das ist klar. Also, oder
Ein anderes Beispiel, ich habe das mal so beobachtet bei einer Predigt. Da war während der Predigt eine Schwester, die geweint hat. Eine Gemeinde, wo ich eingeladen war, das ist egal wo die Leute auch so im Halbkreis saßen und wo das ja nicht nur ich gesehen habe, wo es durchaus auch andere mitbekommen haben. Und jetzt wäre es doch eigentlich normal, und denke ich, und richtig, wenn nach diesem Gottesdienst jetzt eine Schwester möglichst leicht auf die zugehen würde und sie ansprechen würde und sagen, du, geht's dir irgendwie schlecht, kann ich dir helfen oder so. Und dann ist es betrüblich zu beobachten, wie alle einen Bogen um diese Schwester rummachen. Nicht? Schade. Schade, ja. Sind wir sorglose Seelsorger? Wir dürfen als Seelsorger nicht gleichgültig sein. Wir sollten am anderen interessiert sein. Wir sollten rechtzeitig erkennen, wenn Gefahr im Verzug ist. Wir dürfen uns auch nicht von Äußerlichkeiten beeindrucken lassen, sondern sollten fähig sein, hinter das Sonntagsgesicht zu schauen, die Not dahinter zu sehen. Das ist immer wieder etwas, was mich, also immer wieder auch, obwohl ich das nun schon so oft erlebt habe, immer wieder neu verwundert, wenn dann mal jemand kommt, den man schon jahrelang kennt, wo man meinte, da ist alles in Ordnung, alles okay, bei dem stimmt's einfach. Und dann bringt er eine Not, die schon Jahre zurückliegt, schon jahrelang im Leben ist, eine schwerwiegende Not. Aber man hat nichts gemerkt davon. Man hat nichts gemerkt. Das Sonntagsgesicht, ja. Auch der schlechte Ruf vielleicht, den jemand hat, asoziales Auftreten, dürfen keine Barrikaden sein. Wir sollten immer den von Gott geliebten Menschen sehen, der in seinem So-Sein eben gerade der Hilfe unseres Herrn bedarf. Jesus war ein solcher Seelsorger in vollkommener Weise. Nur eine Situation möchte ich herausgreifen. In Lukas 7 wird berichtet, wie der Herr Jesus zu Gast war im Haus eines Pharisäers mit Namen Simon. Da kommt eine stadtbekannte Prostituierte herein. Man sollte nie lachen und trinken gleichzeitig. Da kommt also diese stadtbekannte Prostituierte herein. Sie benetzt seine Füße mit Tränen. Sie trocknet sie anschließend mit ihren Haaren. Sie küsst seine Füße. Sie salbt sie mit kostbarem Salböl. Und der Pharisäer, der sieht das Ganze und denkt sich die ganze Zeit, dieser Jesus, der behauptet, ein Prophet zu sein, und er merkt nicht, was für eine Person das ist. Er ist also im tiefsten entrüstet. Der Pharisäer, der sieht nur diese Sünderin mit ihrem schlechten Ruf, diese Frau, von der man sich als anständiger Bürger distanziert. Er wundert sich eben, dass Jesus sie nicht zurückweist. Er meint, Jesus hat das nicht erkannt. Und dann antwortet Jesus sie mit einem Gleichnis und dann kommt eine seltsame Frage, über die ich da mal gestolpert bin. Er sagt, Simon, siehst du diese Frau? In Lukas 7, 44. Simon, siehst du diese Frau? Komisch. Es wird ja nicht berichtet, dass dieser Simon blind gewesen wäre. Warum also diese Frage? Aber wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man drauf, dieser Simon war ja in der Tat blind. Er war in gewisser Hinsicht wirklich blind. Er sah nämlich nur das Äußere dieser Frau. Er sah diese verrufene Frau, die man vielleicht heimlich aufsuchen mag, um sich ein Vergnügen zu verschaffen, von der man sich aber in der Öffentlichkeit distanziert. Simon sah nicht hinter diese Fassade, er sah nicht die tiefe Not dieser Frau, er sah nicht die Tränen der Reue, er sah nicht den stummen Hilfeschrei, er sah nicht die Bereitschaft zur Umkehr. Alles das hat der Herr Jesus gesehen. Und darauf ist er eingegangen. Und das ist genau das, worum es geht, wenn wir gute Seelsorger sein sollen, dass wir auch hinter diese Fassade schauen und dass wir das sehen, uns nicht vom Äußeren bestimmen und beeindrucken lassen. Menschen, die in der Randgruppenarbeit tätig sind, die müssen das ganz besonders lernen. Ja. Und Gemeinden, die dafür ein Anliegen haben, und es ist schade, dass es so wenige Gemeinden gibt, die dafür ein Anliegen haben, die werden sehr herausgefordert sein, wenn solche Menschen dann in die Gemeinden kommen. Und wisst ihr, da wo solche Menschen dann mit Liebe und ohne Vorurteil aufgenommen werden, da wird sehr oft ein großer Sieg errungen. Sechstens, sind wir brauchbare Werkzeuge in der Hand Gottes? Zunächst einmal gilt es, sich klarzumachen, dass wir in der Seelsorge immer nur Werkzeuge sein können. Anders gesagt, der Seelsorger ist nicht der Töpfer, sondern die Töpferscheibe. Er ist nicht der Schreiner, er ist der Hobel. Oder anders gesagt nochmal, das Subjekt der Seelsorge ist immer Gott und nicht der Seelsorger selbst. Gott ist der Seelsorger eigentlich. Ich behaupte, dass wahrscheinlich 90% aller Seelsorge auf diesem Weg geschieht, nämlich direkt von Gott her in unser Leben hinein. Und wenn wir zurückschauen in unser eigenes Leben, was seit der Bekehrung sich so verändert hat im Leben, dann können wir das sicher auch sehen. Da ist viele Veränderung geschehen, die gar nicht durch Menschen als direkt im Sinne der Seelsorge vermittelt worden wäre, sondern durch die Verkündigung auf verschiedenste Weise. Wir sind angesprochen worden und es kam zu Veränderung. Und Gott tut das. Gott ist der Seelsorger. Und nur da, wo Gott offenbar nicht in unserem Leben weiterkommt, dann nimmt er eben auch Menschen in Dienst. Aber da müssen wir immer noch sehen, dass das eigentliche Seelsorger, das Subjekt, ist Gott und nicht der Seelsorger. Er ist nur Werkzeug. Er ist nur Werkzeug. Nur, ja, das ist die Frage. Ich denke, es ist schon sehr viel zu wissen, ich darf Werkzeug Gottes sein. Ich darf Werkzeug Gottes sein. Das ist schon gewaltig und sehr viel. Da ist das Wort nur eigentlich falsch am Platz. Und das gilt ja für die Diagnose gleichermaßen wie für die Therapie. Ich gebrauche zwar die zwei Begriffe nicht so gern, weil sie eigentlich im Grunde nicht passen für die Seelsorge, aber ihr wisst, was ich meine. Psalm 139, Vers 23 steht, erforsche du mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Also auch um zu erkennen, was wirklich im Herzen des anderen ist, brauchen wir den Herrn. Und in Jeremia 17, 14 heißt es, heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Also auch wenn es um konkrete Hilfe geht, auch da ist es Gott letztlich, der der Helfer ist. Und wir sind Werkzeuge. Und wenn wir Werkzeuge sind, dann stellt sich die Frage, sind wir brauchbare Werkzeuge? Jeder Hobbybastler unter uns, sicher sind einige da, der wird mir beipflichten, dass ein stumpfer Hobel kein Werkzeug ist, sondern ein Ärgernis. Und eine glatte Feile ist gut für einen Mülleimer. Oder? Also gute Werkzeuge. Ich hatte mal einen hervorragenden Schraubenzieher. Ein Bruder aus unserer Gemeinde hat mir geholfen, ein Kellerregal aufzubauen. Und ich bin ja nicht so übermäßig begabt. Und da hat er mich um einen Schraubenzieher gebeten. Ich habe ihm mein Bestes Stück gegeben. Der Bruder war geradezu begeistert. Er sagte, da braucht man gar nicht viel Kraft, um da zu drehen. Es geht ganz leicht. Das Problem war lediglich das, der Schraubenzieher drehte sich im Griff. Was macht man mit so einem Werkzeug? Ja, gut, man wird vielleicht normalerweise probieren, den Hobelmesser kann man schleifen, das Werkzeug reparieren, in Ordnung bringen, aber wenn es nicht geht, wie in diesem Fall, dann ist doch das Beste, wegwerfen, wegtun. Wegtun, ein anderes Werkzeug nehmen. Nun, was meinen wir denn, was Gott tun wird? Gott hat viel Geduld und möchte aus uns brauchbare Werkzeuge machen. Und er setzt sich hier sicher sehr ein. Aber wenn wir uns ihm beharrlich entgegenstellen und es nicht gebrauchen lassen wollen, wisst ihr, was er macht? Er stellt uns beiseite und er nimmt ein anderes Werkzeug zu unserem eigenen Schaden. Versteht ihr, das hat gar nichts mit uns, ich rede nicht vom Heil, ich rede von unserer Brauchbarkeit als Diener Gottes. Und er wird einen anderen finden, den er gebrauchen kann. Und das ist unser Schaden. Das ist unser Schaden. Übrigens über die Frage, was ein brauchbarer Seelsorger sein soll, oder wie so ein brauchbarer Seelsorger aussehen könnte, ist im Arbeitsmaterial einiges nachzulesen. Das habe ich da einiges reingeschrieben, weil das einfach zu viel wäre für die Stunde. Kann man dort nachlesen, studieren. Drei Grundvoraussetzungen, sechs Charaktereigenschaften sind hier aufgeführt, die für einen Christen wesentlich sind. Für jemanden, der schwerpunktmäßig in der Seelsorge dient, auf jeden Fall. Eines möchte ich vielleicht nur zusammenfassen, grundsätzlich hier zu sagen. Ich möchte einfach sagen, das, was wir sind, ist tausendmal wichtiger als das, was wir tun. Auf unser Sein kommt es an, in erster Linie. Erst in zweiter Linie auf unser Tun. Wenn unser Tun noch so gut ist und unser Sein nicht stimmt, dann hat unser Tun nicht die rechten Früchte. Das muss man einfach sehen. Deswegen ist es nicht damit getan, nur Methoden zu erlernen. Eine Schulung zu besuchen und Methoden zu erlernen, damit ist es nicht getan. Es kommt darauf an, dass in unserem eigenen Sein, in unserer Beziehung zu Christus etwas auch geschieht. Dass das dann auch wirksam werden kann im Leben des anderen. Der Seelsorger ist nicht nur selbst Werkzeug, er verwendet auch Werkzeuge, und das habe ich gestern schon gesagt. Das wichtigste Werkzeug der Seelsorger ist die Heilige Schrift. Jeder von uns hat es in seinem Besitz. Die Frage ist natürlich die, ob wir damit recht umgehen können. Das würde ja heißen, das richtige Schriftwort zur rechten Zeit und der rechten Stelle zu gebrauchen. Im Sinne von 2. Timotheus 2,15, wo es heißt, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Ein interessanter Ausdruck, nicht? Es steht zwar, Luther besetzt zwar recht austeilt, aber eigentlich heißt das Orthotomeo in gerader Richtung schneiden. Interessant, was heißt das? Wisst ihr, wenn man schneiden möchte, man kann auf zweierlei Weise schneiden, entweder mit einem Messer, Stück Scheibe Brot zum Beispiel. Man kann auch mit einer Schere schneiden. Ein Stoff oder ein Papier. Jedes Kind kann ein Stück Brot abschneiden oder kann ein Stück Papier auseinanderschneiden, denke ich, oder? Ist doch nicht schwer. Aber die Frage ist, ob es in gerader Richtung schneiden kann, nicht? Ob das Stück Brot, wie das Stück Brot nachher aussieht. Das ist die Frage. Welche Form es hat. Und ob das Stück Papier wirklich gerade geschnitten ist oder so. Und dazu muss man das Werkzeug, Schere bzw. Messer richtig gebrauchen können. Und wenn hier steht, dass wir das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden, dann heißt das ja auch, dass wir das Werkzeug, Wort Gottes, richtig benutzen, gebrauchen können. Dass wir damit richtig umgehen können. Und dazu muss man damit sehr gut vertraut sein, mit diesem Wort. Anders geht es nicht. Es ist nicht möglich, biblische Seelsorge zu machen, wenn ich nicht wirklich in der Bibel zu Hause bin. Und ich wirklich vertraut bin mit dem, was das Wort sagt. Und das heißt für mich auch, dass ich das ganze Wort kenne und nicht nur meine Lieblingsstellen. Und dass ich das ganze Wort durchlese, und zwar regelmäßig. Ich kann nur jedem empfehlen, jährlich das durchzulesen, nach Plan. Weil dann weiß ich, was drinsteht. Dann weiß ich, was drinsteht. Und ich weiß, was nicht drinsteht. Da kann irgendjemand kommen und kann sagen, der Herr hat mir gesagt, ich soll das und das tun. Ich kann sagen, du, das hat der Herr in seinem ganzen Wort nirgends gesagt und ich glaube nicht, dass er dir das gesagt hat. Das kann ich nur sagen, wenn ich das weiß, dass das nicht drinsteht im Wort zum Beispiel. Ja, ich muss die Bibel wirklich gut kennen. Und dann muss ich nicht immer mit einer oder zwei Bibelstellen operieren, sondern dann habe ich eine größere Variationsbreite. Wenn 100 Bibelstellen über Sündenvergebung da sind, dann muss ich nicht immer mit einer umgehen. Noch eine grundsätzliche Feststellung. Bevor wir dem anderen helfen wollen, muss uns zuerst selbst geholfen werden. Wir können immer nur das weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Genau im Sinne von Petrus, der am schönen Tor zu diesem Lahmen sagte, der ihn um Geld anging, sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und das ist eine gute Sache, wenn man das sagen kann, was ich habe, das gebe ich dir. Ich habe was zu geben, etwas, was dir Hilfe bringt. Vielleicht nicht ganz in dem Sinne, wie du jetzt gerade erwartest, aber eine echte, wahre Hilfe. Ich habe was zu geben. Heute ist es oft so, dass die meisten, die könnten nicht sagen, Gold und Silber habe ich nicht. Und sie können aber auch nicht sagen, was ich habe, das gebe ich dir. Ja, stehe auf und wandle. Das können wir dann auch nicht. Also wir müssen erst empfangen, bevor wir weitergeben können. Deswegen ist Jesaja 50 so wichtig. Jesaja 50, Vers 4 bis 5. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich. Ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das wäre Voraussetzung, dass wir wirklich empfangen, tagtäglich empfangen von unserem Herrn, auf ihn hören, um dann wirklich ein offenes Ohr haben zu können für den anderen und ihm auch etwas sagen können. Gut, damit möchte ich jetzt die Stunde abschließen.